Meine Damen und Herren und alle dazwischen, erstmal Happy Pride Month, gerade für alle dazwischen. Es ist wieder Juni und gestern gerade was bei Lord of Lost gepostet dazu und schon wieder gesehen, meine Fresse, es gibt Leute, die haben zu viel Zeit, die lassen sich dann in den Kommentaren darüber aus, dass sie keine Meinungsfreiheit haben. Aber da haben wir schon tausendfach drüber gesprochen, deshalb nur Happy Pride Month. Ich sitze hier in Blankenese in meinem Schloss. Und
der Blanke Bahn.
Genau, und habe meinen Bruder Werner hier bei mir.
Moin, ich bin Werner, grüßt euch.
Jo, noch ein Problem. Genau, um was geht's denn heute? Was hast du denn uns für tolle Themen aus deiner Themenbox mitgebracht heute?
Ich habe heute wirklich tief in meiner Themenbox gewühlt und möchte auch natürlich nochmal kurz, wir haben oft drüber geredet, aber sagen, ey, wie zur Hölle kannst du dich darüber aufregen, wie andere Leute lieben? Weißt du? Wir hatten letzte Folge die Diskussion, wenn sich Leute zu sehr im öffentlichen Raum irgendwie intim werden, dass man sich davon irgendwie ein bisschen...
Ja, genau.
Es fühlt sich übergriffig an, aber das ist unabhängig von der Art und Weise, wen oder wie du liebst. Deswegen bin ich immer wieder, auch wenn ich diese Nazi-Demos da, diese Dokus angucke, die so gegen CSD Day auf die Straße gehen und wo man denkt so, ey, das kann euch doch so scheiße...
Stolzmonat.
Das kann euch doch so scheißegal sein, aber es irgendwie fühlt ihr euch davon so krass getriggert. Genau, ansonsten, Christian, hast du mir letztens was erzählt, was ich sehr spannend fand und ich glaube, das hast du noch nicht im Podcast thematisiert, dass du mal bei einem Scientology-Screening warst.
Mhm.
Du musst jetzt natürlich wirklich, ich weiß nicht, ob du es schon mal erzählt hast, mir auch, aber
ich habe es schon mal im Podcast erzählt, ich weiß es aber nicht, weil
können die Leute sonst, ey, ihr müsst immer denken, wir sind ältere Herrschaften, die wiederholen sich. Ne, wenn Opa erzählt, dann nickt man einfach ab und denkt so, ja, habe ich schon tausendmal gehört.
Haben wir schon Happy Pride Month gewünscht?
Nee, nee, haben wir noch nicht.
Okay, Happy Pride Month.
Ja, ist parallel am Handy, denkt, ja, Opa, echt, Opa, krass, oh, heftig, Wahnsinn. Nee, hast du noch nicht erzählt.
Kühle Geschichte, Bruder.
Deswegen, erzähl doch mal bitte, was da überhaupt der Auslöser war, hinzugehen und wie es gelaufen ist.
Okay, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich glaube, ich war noch in der Schulzeit.
Ich würde es anders kurz noch an.
Ja,
guten Tag. Wir sind hier mit einem Sektenaussteiger. Ja. Wir haben den Namen verfremdet. Wir nennen ihn einfach Christian H.
Oder C. Harms.
C. Harms. Der hat den Ausstieg aus seiner Sekte mitgemacht, den ganzen Prozess.
Hat er geschafft.
Und in der heutigen Folge, ich weiß gar nicht, warum ich den Akzent habe.
Ich weiß nicht, aber passt irgendwie.
Aber in der heutigen Folge möchten wir gerne mal die ersten Schritte kriegen. Christian, oh, jetzt habe ich deinen Namen, Herr C. Wie haben Sie denn mit Scientology und mit dem ganzen Prozess angefangen, vielleicht für den Anfang einmal?
Ja, sehr gern. Es war eine kalte Winternacht, da wurde ich geboren, am 22. Januar 1980. Fangen vielleicht mal ganz früh an. Nein, das war ungefähr noch in der Schulzeit. Ich war schon volljährig, also irgendwie so grob Abi-Zeit.
Du hast ja auch, warst einer der wenigen, die mit 24 Abi gemacht haben.
Genau, oder? Richtig, genau, 31. Und die Jahre zuvor, so Ende 90er, Mitte 90er, war ich jeden Tag eigentlich in der Stadt irgendwie skaten mit Freunden. Und da hatten wir immer einen Riesenspaß daran, irgendwelchen Scientology-Spackos die Flyer von unten aus der Hand zu schlagen. Die standen einmal mit ihren Flyerstapeln von hinten anfangen und pff, okay, aus meiner heutigen Sicht auch ein bisschen asozial, aber hey, wir waren Teenager. So.
Das ist sogar die Deutschlandzentrale, ne? Hier in Hamburg.
Kann sein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, war ich dann irgendwann mit einem Freund, der war nicht in meiner Klasse, aber ein Freund von mir, mit dem ich auch häufig skaten war, haben wir so uns überlegt so, ey, es gab ja noch kein Internet, lass uns doch mal rausfinden, wir wussten, dass Scientology ist irgendwie weird und irgendwie Banane. Lass doch mal rausfinden, was die machen. Gar nicht aus Interesse, weil wir irgendwie dachten, wir müssen da unbedingt hin, weil allein die pseudochristliche Basis fand ich schon nicht interessant, aber wir wollten wissen, was hat es damit auf sich. Und dann haben wir einfach interessiert getan. Da war die Zentrale damals noch in St. Georg, jetzt ist die ja irgendwo in der Innenstadt.
Genau.
Die war damals da in der Nähe vom St. Georg Krankenhaus, so ein Plattenbau, gar kein schönes Gebäude irgendwie. Und dann sind wir dahin haben uns so ein bisschen Brava irgendwie angezogen und haben so ein bisschen auf sehr interessiert und ein bisschen verloren und wir wollten gerne mal wissen, was geht und haben das gemacht.
Aber wie läuft das dann? Du gehst da durch diese Türen. Also für die Leute kurz, Scientology ist eine Sekte. Mhm. Ne? Es ist eine Sekte, gegründet von Ron L. Hubbard, glaube ich.
Mhm, genau.
Und ich habe mich da jetzt nicht tiefer mit befasst, aber ich glaube, es geht darum, dass sozusagen alle Mitglieder dieser Sekte sich reinigen durch Screenings, die sehr, sehr viel Geld kosten und am Ende dann, wenn die Welt untergeht, weil das ist das Szenario, was uns natürlich bevorsteht.
Gibt es auch einen Film von L. Ron Hubbard, wo natürlich John Travolta die Hauptrolle spielt, Battlefield Earth, da geht es ein bisschen um diese Weltuntergang.
Okay. Mhm. Genau, und der dann soll sozusagen ein Raumschiff landen. Glaube ich, soll ich das okay, verstanden?
Da weißt du jetzt mehr als ich.
Und soll alle Scientologinnen dieses Raumschiff sozusagen retten von der Erde. Das ist so ein bisschen so wirklich eine Shortcut 3000, aber so was ich weiß. Und da fängt man halt an mit einem sogenannten Screening, ne?
Genau, du fängst an mit einem Screening und vor allen Dingen, wenn du dann quasi Mitglied wirst oder wie auch immer die das nennen, wie gesagt, das ist ewig her, ich weiß nicht mehr. Ich meine, das war in den 60ern habe ich Abi gemacht.
Aber erzähl mal, du bist da reingegangen.
Genau, ganz kurz, also, es gibt dann so ein Level-System, du steigst auf und das hat immer was damit, du musst auch immer Geld investieren, um quasi neue Bücher, neues Material zu kaufen, aufzusteigen.
Du investierst in dich.
Es ist ein bisschen schwammig und jede Erinnerung wird ja irgendwann noch mehr und mehr zu einer Mythologie und man erinnert sich auch an Sachen, wie man sich dran erinnern will. Aber an was ich mich erinnere, wir sind da rein und haben gefragt, ob wir mal einen Termin machen können, so individuell jeder von uns, um mal ein bisschen mehr zu erfahren. Und witzigerweise hatten sofort 1000 Leute für uns Zeit, weil die, glaube ich, genau wissen, wenn sie einen Termin machen, kommt die Hälfte der Leute dann später doch nicht. Und wir waren dann in so einem Raum und dann werden so irgendwelche Fragen gestellt. Das war so ein bisschen Horoskop-ähnlich. Das heißt eigentlich, egal was gefragt wird und egal was du antwortest, sie zeigen dir am Ende, was du für Probleme hast. Und wir haben mit Absicht völlig random geantwortet.
Wo ein Mangel ist.
Genau, wir haben völlig random geantwortet. Also unsere ganze Biografie, die wir mitgebracht haben, haben wir uns in dem Moment, jeder von uns, wir waren in verschiedenen Räumen, aus dem Arsch gezogen. Da stimmte nichts von. Und auch teilweise völlig unzusammenhängend geantwortet, dass die eine Antwort auch nicht zur anderen passt. Das heißt, es wäre eigentlich schwierig gewesen, überhaupt ein Profil zu erstellen. Aber es wurde natürlich eins erstellen. Und dann hieß es, ja, dies und das und jenes und das könnt ihr machen, die Kurse könnt ihr belegen. Und dann war es tatsächlich gar nicht so leicht, überhaupt zu gehen, weil die wollten, dass wir sofort am besten was unterschreiben. Aber die können dich ja nicht festhalten. Und wir meinten halt so, ey, wir sind zwar schon 18 und so, aber wir wohnen noch bei unseren Eltern, wir können jetzt hier nicht planen, wir haben auch kein Geld. Und es war damals auch noch nicht so mit Kartenzahlungen und so, sondern ne, das war Ende 90er. Es war auf jeden Fall nicht so leicht, da rauszukommen. Auf eine sehr freundliche Art und Weise, aber die haben sofort natürlich versucht, dass du sofort ein, zwei Bücher umsonst bekommen. Hieß es, du kannst aber die noch kaufen, dann hast du auch schon gleich, damit kannst du ein Level überspringen oder irgendwie so eine Scheiße, ich erinnere mich nicht so richtig. Und Quintessenz war für uns eigentlich, dass wir es krass fanden, dass obwohl wir völligen Schwachsinn erzählt haben, dass sie dir total sofort ein Persönlichkeitsprofil aufgelistet haben, was du brauchst und wie du Erlösung finden kannst und sie unglaublich freundlich waren, unglaublich nett, du dir sofort das Gefühl gegeben haben. Das war wie in so einem komischen Horrorfilm, wo überall auf einmal so lächelnde Leute auftauchen und in der Ecke stehen.
Würdest du sagen, die Leute waren, also war das ein gewisser Schlag Menschen, wo du sagst, ja, so stelle ich mir Sektenmitglieder vor, oder war es so, nee, das, also ich meine, es gibt berühmte Scientologinnen, ne, also ich glaube Nicole Kidman oder
Tom Cruise
ist ja der Vorzeige.
Weiß ich, ob das noch ist, keine Ahnung.
John Travolta, die da ja wirklich, also auch auf großen Veranstaltungen reden und wo man denkt, so, die sind so reich und einflussreich, glaube ich, auch in dieser Sekte und die glauben da aber dran. Und wenn man jetzt die sehen würde, erstmal würde man nicht denken, dass das Scientologen sind.
Na, die haben halt schon so ihre Uniform, ne? Also sind alle sehr mit so weißen Hemden, so erinnere ich mich zumindest, und sehr schnieke, sehr brav, sehr sehr fein quasi, also alle ein bisschen so aus wie irgendwie Leute, die zu irgendeiner Konfirmation gehen. Aber die waren ansonsten sehr normal, aber die haben dir sofort das Gefühl gegeben, was ich interessant fand, wenn du jetzt wirklich dahin kommst und du fühlst dich wirklich lost, und ich meine, wir waren da aus Abenteuersucht, wir wollten einfach Scheiße bauen und coole Sachen erleben und extreme Sachen erleben. Ey, das, aber wenn du da hinkommst und du bist wirklich verloren, die haben dir wirklich das Gefühl gegeben, du hast hier Freunde.
Ja.
Also ich kann total verstehen, dass Leute sofort dran kleben bleiben. Aber ey, dann Leute, dann geht in eine normale Kirche, weil unabhängig davon, ob ihr den glauben wollt oder nicht, es gibt auch in ganz regulären, normalen Kirchen ganz schöne Gemeinschaften. Das ist ja tatsächlich die einzige gute Sache tatsächlich an Kirchen, sind eben die Gemeinden tatsächlich.
Ich muss auch sagen, ich finde das wirklich ein, also echt einen mutigen Move. Ich habe tatsächlich auch mal so oft schon darüber nachgedacht, auch mal so.
Mach es, es ist so witzig.
Da dieses Screening zu gehen, einfach um es mir zu geben, aber.
Sicherlich auch anders als damals.
Ich habe an meiner mentalen Stärke gezweifelt. Ich habe gesagt, Digga, was ist, wenn ich das auf einmal voll geil finde?
Du hast doch deine eigene Sekte.
Und dann, und dann bin ich auf einmal Scientologe. Und deswegen habe ich mich nicht getraut. Ich dachte, naja, ist das so geil, der Content? Das sind ja am Ende sind es auch nur Content-Creator.
Es ist totaler Quatsch, Mann. Es ist, also okay. Ich kann es wirklich nur.
Charlatanerie?
Ja, also es war auf jeden Fall wirklich, wirklich interessant. Wie gesagt, ich erinnere mich leider nicht so gut dran, weil es ist, lass mich 18, 19 gewesen sein.
Okay.
Das heißt, es ist ja einfach mal 37 Jahre her.
40 Jahre schon quasi.
Also ja. Richtig lange her.
Ja.
Nee, Quatsch. 27, sorry, nicht 27. Jetzt habe ich mich gerade älter gemacht.
Ja. Ich finde das sehr, sehr mutig.
Ja.
Ja, krass, Christian. Aber du hast es aus den Fängen der Sekte geschafft.
Ich hab's geschafft. Ich bin dann ausgestiegen.
Bist du dann beim Black Metal gelandet?
Ja.
Was ja auch, sagen wir so, auch seinen Ruf weg hat. Ne? Jetzt hier bei uns im Villach.
Beim Black Metal, wenn du jetzt zu richtigen Black Metal Leuten gehst und sagst, Chris Harms ist Black Metal, dann, ja. Genau, ich glaube,
so wie Swiss und die anderen, wenn Leute sagen, Punk, Swiss und die anderen, Punk, Digga,
Puh. Ja, ja, genau.
Okay, krass. Ja, krasse Story, Christian. Ich freue mich, dass du.
Ich habe noch eine andere Story für dich. Die habe ich letztes Mal angeteasert.
Ja, bitte.
Und da habe ich eine kleine Verpackung hier, die damit zu tun hat. Dazu komme ich gleich. Du hast mir vor einem Jahr oder so von dem Michael Jackson Podcast erzählt.
Vor einem Jahr?
Ja, einem halben. Nee, vor einem Jahr, ziemlich vor einem Jahr.
Stimmt,
ja,
weil ich Sommer. Das in dem Markant-Podcast gerade angeschnackt habe. Genau. Stimmen im Kopf, genau.
Stimmen im Kopf. Und wirklich toller, haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, als Teaser, toller True Crime Mystery Podcast von zwei Mädels, Denise und Pia.
D&P nenne ich sie, aber.
D&P. Und die, ich bin mit denen in Kontakt gekommen, weil es tatsächlich darum geht, vielleicht mal was zusammen zu machen. Das möchte ich jetzt mal nicht anteasern.
Hast du die angehauen?
Da komme ich, ja, genau.
Geil.
Da komme ich später zu. Ich erzähl dir warum. Sollte es soweit kommen, dann werden es ja irgendwann alle erfahren, was wir da zusammen machen. Und die Denise, die hat uns jetzt neulich bei einem Konzert besucht in Köln. Bei dem letzten Tourwochenende.
Und seitdem hat sie sich nicht mehr gemeldet, ne? Reagiert nicht mehr, meintest du?
Ja, total schade. Also Denise!
Ey, Denise, bitte mal, wir wollen doch mal zusammen machen.
Wenn du das hörst, du hörst doch unseren Podcast auch. Und die hat mir, pass auf, und das ist das Witzige, die hat mir einen Tipp gegeben, die meinte, die machen ja so endlos Folgen zum Teil, die viel länger sind als unsere. Und sie, wenn du sowas schneidest und bei uns, also unser Podcast ist so, wir labern drauf los. Wir müssen fast nie was rausschneiden. Es sei denn, einer bringt wirklich mal einen völlig unangebrachten Witz. Meistens du.
Boomer-Witze von dir schneiden wir auch raus.
Genau. Und bei denen ist es natürlich so, das ist ja teilweise fast hörspielmäßig. Das heißt, wenn du was Sachen aufnimmst und dich da versprichst und so, musst du es ja irgendwie markieren. Und ich gehe ja später immer durch oder mache mir irgendwelche dummen Notizen bei Timecode 13 Minuten 57 Sekunden. Und die meinten, nee, die machen das mit Hundeklickern. Ich hole den hier raus, pass mal auf. Kennst du Hundeklicker?
Ja, und du siehst dann den Ausschlag auf der.
Genau, Hundeklicker sind zu klein, jetzt kriege ich die Scheiße ja nicht raus.
Unangenehmes Geräusch. Ah, Leute.
Für die ASMR-Leute hier.
Ah, Christian. Seinen gemachten Zähnen, Digga.
Hier, ich gebe dir auch mal einen.
Ja, gib mal her.
So, den kann man als Ring auch sich drum machen. Genau. Und weil das ein so unangenehm lautes, ätzendes Geräusch ist.
Aber siehst du das auf dem Ausschlag?
Wird man später sehen. Also die Wellenform, die du bei der Aufzeichnung siehst, die ist so ein bisschen ungenau.
Das heißt, ich mache einen Fehler und ich mache.
Genau, sagst du, warte, ich habe jetzt gerade einen ganz dummen Witz gemacht über, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und dann Und dann sieht okay, man später so rausschneiden.
Das etablieren wir dann jetzt hier, würde ich auch sagen.
Genau. Aber du wirst ja das Ding immer zwischendurch, wann auch immer du sprichst. Nein, aber es ist. Also ich kann es euch nur empfehlen, Leute. Also kleiner Tipp von okay, Denise klar. Von Stimmen im Kopf. Wenn ihr einen Podcast habt oder irgendwelche Sprachaufnahmen oder sonst was und ihr wollt später optisch erkennen, wo sind Fehler, kauft euch einen Hundeklicker.
Kurze Frage. Ich habe ja diesen Podcast zum Michael Jackson-Thema bei denen gehört.
Ja.
Fand den ja richtig krass. Und das war ja schon eine wahnsinnige Recherche.
Alter.
Die haben ja auch alles dann an Quellen angeheftet und so weiter und so fort. Also so hinterlegt quasi.
Das hat ein, zwei Tage gedauert.
Gegen, ja, so wahrscheinlich. Und meine Frage, was, also gibt es etwas, was die irgendwie qualifiziert? Haben die Journalismus studiert oder was auch
immer? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Oder machen die das einfach so? Ist das deren Hauptjob? Ich meine, ich glaube, der Podcast ist relativ groß mittlerweile, ne?
Also, der ist wirklich richtig groß inzwischen. Also, was ich weiß, ist, dass Pia, die ist Sprecherin, das ist ihre Hauptqualifikation, Synchrosprecherin, Hörspiele etc. und Schauspielerin, glaube ich. Und die Denise, das ist aber jetzt gefährliches Halbwissen, hat, glaube ich, irgendwas mit Psychologie gemacht.
Okay,
aber
wahrscheinlich sich, daher auch der...
Genau, das lässt sich aber sicher... Sorry, falls ich das jetzt falsch wiedergebe. Und wir sind übrigens auch eingeladen, die haben Live-Podcast Ende des Jahres im November und die sind in Hamburg auch hier in der Friedrich-Ebert-Halle. Oh. Also ich gebe dir mal das Datum später.
Bin ich mit eingeladen?
Ja, klar. Da dürfen, wir dürfen dahin. Oh, cool. Kein Bock, aber Gästeliste.
Cool, Digga. Ich hab Bock.
Ja.
Nee. Bei mir ist es meistens andersrum, Christian. Ich bin auch immer der eigentlich voll Bock auf die Party hat und aber nicht eingeladen.
Aber keine Gästeliste. Das heißt, du stehst immer vor dem Berghain. Ja, du kommst nicht rein.
Ja, genau. Stimmen im Kopf. Ich muss ja mal gucken. Stimmen im Kopf. Podcast. Denise und Pia. Ja. Nee, die machen das echt krass.
Ja, sind echt. Also, die haben richtig viele Hörer, Hörerinnen inzwischen. Und ich finde, die Themen sind auch so schön vielfältig. Die haben auch eine sehr, ich glaube, einen Dreiteiler gemacht über den Untergang der Titanic.
Echt?
Auch nochmal mit so ganz anderen Recherchen, allein so wie das Schiff gebaut worden ist, was da unter Umständen schon für Fehler gemacht worden sind.
Okay, geil.
Also da muss so viel recherchiert werden. Ich finde es wirklich richtig gut. Und,
ja.
Und dass dein Handy in Mikrofonnähe macht gerade richtig schön.
Es ja, klingt, ich klingt wollte cool. Mal
ist ein Remix.
Remix, ja Christian. Dann erzähl doch mal weiter. Du meinst,
das war's.
Einige.
Ach so, nee, willst du jetzt? Ach komm, jetzt erzähl du doch mal.
Ja,
ich bin mir sicher. Wir lassen diesen Podcast, wir haben heute Dienstag, wir lassen diesen Podcast doch sicherlich erst am Wochenende kommen. Dann kannst du doch schon mal erzählen, was es für einen neuen Song gibt.
Genau.
Und warum.
Also, Leute, ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle schon den Song von Swiss und die anderen zusammen mit Feine Sahne Fischfilet.
Darf ich den blöden Witz machen? Feine Sahne Swissfilet?
Ja, jetzt hast du ihn ja gemacht.
Moment, warte.
Ja. Lass uns das doppelt markieren. Dass wir da auch nicht irgendwas vergessen. Nee, genau. Und ja, das war so, dass wir diesen Song liegen hatten, Unsolides Umfeld. Und ich irgendwie dachte, boah, das ist irgendwie ein geiler... Du kennst ja, manchmal hat man auch so Melos schon, wo man denkt, boah, das würde voll zu der und der Band auch passen.
Und Alliteration, immer geil im Titel. Unsolides Umfeld.
Ja, und ich hatte halt irgendwie das Gefühl... mit welcher Band würde ich jetzt so einen Song machen können, ne? Also und da ist mir eigentlich wirklich direkt Feine Sahne eingefallen, weil ich dachte, ja, die haben auch in ihrer Welt ein unsolides Umfeld. Und ich, genau, da habe ich Monchi geschrieben und ja, man...
Nachdem dir Philipp Burger abgesagt hat.
Genau. Ja, man läuft sich ja irgendwie seit vielen Jahren über den Weg und grüßt und alles gut.
Ja.
Und die sind ja in gewisser Art und Weise auch, sag ich mal, polarisierend, so wie wir auch. Und ich hatte das Gefühl, dass die auch sozusagen Verständnis für unseren Weg haben. Ja, und dann sind wir zu denen nach MacPom gefahren und waren bei denen in Jamen im Proberaum und haben dieses Ding ausgecheckt und es hat voll Bock gemacht.
Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch wirklich mit zwei Drumsets und alle zusammen
hingesetzt? Nee, die haben immer gewechselt, die Drummer, okay. Aber Bass und Gitarre alles durchgenagelt.
Mhm.
Und ja, dann haben wir den Song so mal Skizze gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wir spielen den zusammen ein. Da waren wir bei euch im Studio.
Übrigens auch das guter Übergang für nachher noch. Das war, ihr wart die letzte
Band. Wir waren Produktion, die letzte Band, weil Christian zieht in den Komplex nach L.A.
Ja, genau.
Und ja, da haben wir dann mit den Jungs das gemacht. Wir haben ein Video gedreht hier in Hamburg, in Jamen. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Es ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr geil, weil es diese beiden Welten auch verbindet. Und ich muss tatsächlich sagen, als ich dann da auch mit beim Drehen war in Jamen und so, ich habe voll diese Liebe dafür den Osten so spüren können. Ne? Also wenn ein Monchi, der da in Jamen wohnt.
Und sagt, das ist ganz kurz, wo ist das? Das ist irgendwo ein bisschen weiter noch östlich als Rostock, nicht weit vom Meer,
also die nächste Stadt, glaube ich, von Jamen ist Greifswald.
Das ist ja Küste, ne? Oben, Ostsee,
ja, Greifswald. Ja, genau. Ostsee ist auch nicht weit. Mhm. Und genau, und es ist irgendwie, ja, es ist, Mann, Diggi, das ist selten gehabt, dass so der Nasenfaktor auch so zwischen verschiedenen Bands so passt. Ja. Also es war irgendwie von vornherein, hat man das Gefühl gehabt, Diggi, das bockt. Also so coole Jungs und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass das auch im Video und im Song rüberkommt. Ich finde den Song ultra krass.
Und sie haben hier auf der Couch geschlafen, auf der du gerade sitzt.
Stimmt.
Ja. Also nicht alle zusammen, nee, aber einer von denen.
Ich glaube, Hauke und Olaf haben hier geschlafen.
Ja, genau, richtig. Ja.
Genau, hier im Lost Place. Genau, also das ist eine rundum geile Aktion. Ne? Das finde ich, das ist dann am Ende immer wieder der Punkt, auf den es sich runterbricht, wenn man Kunst macht. Es gibt nichts Schöneres, als mit korrekten Leuten was Geiles erschaffen zu haben, von dem alle Seiten, die dabei involviert sind, sagen, Digga, ist das geil.
Worum geht's in dem Song?
In dem Song geht's, ja, eigentlich ist es so ein typischer Representer-Song, der ein bisschen stolz damit umgeht, dass man aus einem unsoliden Umfeld kommt und auch immer noch in einem unsoliden Umfeld ist und sich da aber wohlfühlt. Das ist auch ein bisschen die Underdogs, ne? Und unser unsolides Umfeld hier in Hamburg oder wo ich groß geworden bin, ist natürlich ein bisschen anders als bei denen. Aber es gibt viele Sachen, die es verbinden. Und jetzt gar nicht so ein akademisch gedachter Song, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass der sehr, sehr gut für beide Seiten funktioniert, dann auch im Video. Und ich habe auf jeden Fall tierisch Bock, das mal mit den Jungs live zu zocken.
Aber wenn ich da kurz mal den Markus Schlanz machen darf.
Ja, der,
unsolide. Mhm. Wie genau würdest du unsolide definieren? Weil ich finde ja, ich verstehe, was du meinst, aber in der Art und Weise, wie der Zusammenhalt in diesem unsoliden Umfeld stattfindet, ist er doch eigentlich wieder viel solider als der viele anderer Leute. Das ist ja was, was ist. Ist ja eigentlich eher so eine Umschreibung, eigentlich ein anderes Wort für missglückte Welt, oder?
Ja, also das, na genau, es gibt ja eigentlich das solide Umfeld und das ist dann ja auch immer, wenn Leute, ne, zum Beispiel dann nochmal das letzte Mal angezählt werden vor Knast, weil man sagt, ja, sie haben auch ein solides Umfeld und so weiter und so fort. Mhm. Das unsolide Umfeld ist, also bei mir ist das unsolide Umfeld natürlich die Art von Menschen, mit denen ich mit denen ich groß geworden bin, mit denen ich noch befreundet bin, die, ja, sag ich mal, ohne da jetzt irgendwie zu viel Fass aufzumachen, natürlich irgendwie einen unsolideren Lebensstil in vielen verschiedenen Facetten leben, als ich ihn lebe. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ey, als Musiker hast du auch einen relativ unsoliden Lebensstil, weil es gibt keine wirkliche tägliche Routine, die immer gleich ist, sondern eher so in verschiedenen Blöcken immer, ne? Und das ist für mich das unsolide Umfeld, ne? Meine Freunde und Freundinnen, die ich schon lange kenne, die halt zum Teil ja auch genau Sachen machen und gemacht haben, die jetzt vielleicht nicht in jedem guten Lebenslauf landen würden, wenn man sich bewirbt. Gleichzeitig ist für mich auch das unsolide Umfeld der Typ, der im Büro arbeitet und danach aber mit seinen Freunden ein kifft und Playstation daddelt, weißt du, und dumme Witze reißt. Das ist so, das unsolide Umfeld ist für mich eigentlich unsere private Seite. Die Seite, die wir sozusagen hinter der unserer gute deutsche Bürgerfassade tragen und leben so. So würde ich es beschreiben.
Vielen Dank für die Beschreibung.
Bei dir ist das sozusagen der Mensch hinter der Schminke, Christian.
Das ist das Unsolide. Du meinst, die Schminke, die macht mich irgendwie solider, ja?
Ja, vorzeigbarer auf jeden Fall.
Vorzeigbarer.
Warte kurz.
Warte mal.
Was machst du denn am Handy? Ich sitze hier mit Christian und auf einmal ist er so in sein Handy vertieft.
Nein, ich suche was aus deinen und meinen Nachrichten.
Machst du Selfies von nein. sich irgendwie die ganze Zeit und dann gehe ich auch ans Handy, Digga. Denkst du, das kann ich nicht beim Musiker. Ich sitze tagelang rum und bin am Handy. Alles gut, kein Problem. Es geht auf bild.de.
Weil wir können doch einfach uns mal einfach mal eine halbe Stunde lang aufnehmen, wie wir beide so Doomscrolling machen.
Ja.
Und die Leute nur so diese
Reaction.
Nur so diese Handy-Scheiße hören. Nein, ich musste gerade an was denken, was du mir geschrieben hast, was ich so witzig fand. Da meintest du noch, dass wir haben jetzt echt diese Handy-Geräusche. Ich find's gerade nicht, ey. Andermal.
Was wolltest du denn sagen? Ich versteh's nicht.
Es ging darum, dass ich dich neulich erinnert habe. Ich muss das Handy hier wegmachen. Das ist dein Handy, glaube ich. Das dreht richtig am Rad. Da ging es neulich darum. Ich habe dich irgendwie erinnert. Du klingst halt wie Horst Schlemmer. Ich habe dich neulich erinnert. Ich meinte, ey, kannst du mal hier bla bla bla. Und dann schreibst du, ey, du bist so ein Psychopath, Alter.
Ja.
Und dann meintest du, das liest du im Du Stresser, mach deinen Urlaub.
Ja.
Da meinst, ja, Christian, du meintest, das lese ich im Podcast vor.
Ja, Christian, Leute, ist so ein Typ, wenn er sagt zum Beispiel, ey, hör dir mal bitte die Folge an, wir hören dir immer nochmal gegen und dann schreib einen Text und dann checken wir. Und wenn das nicht abgearbeitet ist, dann geht Christian dir auf den Sack, egal wo er ist. Ey, der ist in Griechenland im Urlaub mit seiner Familie und schreibt dir nachts um 12, hast du schon gehört? Was ist mit dem Text? Wann gehen wir raus? Und ich hänge Spielothek mit meinen Freunden gerade, zeig meinen neuen Song, Unsolides Umfeld und denkst so, mach doch deinen Urlaub einfach. Ey, Christian, ich hab's doch jetzt schon erzählt, du musst den Beitrag doch jetzt nicht zeigen.
Nein, du hast es so witzig formuliert. Scheiße.
Er ist ein Psychopath. Er ist wirklich ein Psychopath. Christian ist gerade tierisch Leerlauf jetzt im Hörvergnügen unserer Zuhörer. Ja, denk doch auch mal an die.
Nein. Was?
Du kannst auch nein, suchen,
nee,
ne?
Für mich habe ich ja. Nee, für mich ist das einfach ganz, ganz schwierig, wenn ich so offene Punkte auf der To-Do-Liste habe, die du ja so? Nicht hast.
Nee, hab ich auch nicht.
Weiß ich nicht. Und dann will ich die abhaken. Und wenn wir so eine Folge gemacht haben, und die haben wir heute aufgenommen, und 3 Tage später ist die immer noch nicht am Start, dann denke ich so, oh, Digga. Und dann erinnere ich dich dran, und dann schreibst du mir, du bist so ein Psychopath, das petz ich in der Folge. Und ich musste so lachen, weil du ja auch so recht hast.
Ja, aber
ich weiß,
ist das ein Stress für dich oft so?
Nein, es ist nicht wirklich ein Stress. Es macht mir Spaß, diese Sachen anzugehen und abzuarbeiten.
Ja.
Und es ist ein Gefühl der Befriedigung tatsächlich. Das heißt, es ist so ein bisschen so.
Alles gut.
Das ist so ein bisschen offen. Dann tatsächlich, dass ich
offen,
denke.
Warte kurz.
Oh Mann, ey. Das wird ein schöner Edit später.
War nur kurz zusammen. Ja. Befriedigung und offen.
Befriedigung das und offen.
Wollte ich nicht.
Und es gibt einfach manchmal Zeiten, da sind zu viele Sachen auf dieser To-Do-Liste offen. Und da denke ich dann so, fuck, ich will es jetzt. Nee, aber bei dem Podcast ist es tatsächlich auch ein bisschen so, wenn der Podcast, wenn ich den geil fand, dass ich dachte, wir hatten ein richtig gutes Gespräch, dann habe ich auch Bock, den rauszubringen. Weißt du so? Und das Schöne ist ja, es geht schneller als mit so einem Song. Bei so einem Song muss man immer warten, dann irgendwas mit Spotify, dann das Video, dann digitale Blablabla-Plattform. Muss immer so lange warten. Aber ich möchte gerne von Psychopath zu Psychopath mal kurz was den Leuten sagen, was du mir gesagt hast. Und da frage ich mich, wie schaffst du das? Ich habe mir vielleicht auch schon drüber gesprochen, aber du hast null Terminkalender. Nichts. Wie machst du das? Du bist ja trotzdem nie unpünktlich. Also nie wirklich.
Christian, mein Gehirn
ist groß.
Ist das Pendant zum noch nicht entwickelten Quantencomputer, Christian.
Das heißt, du würdest sagen, du bist so ein geniales Genie, also du bist so eine Art Genie wie Donald Trump, das sagt er von sich.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Ein sehr stabiles Genie, meinte
er. Guter Vergleich, ich habe sehr, sehr viele Tabs offen bei mir, die ich immer swipe und durchgehe. Mhm. Nee, ich weiß nicht, ich bin einfach zu faul, mir Sachen aufzuschreiben und es ist tatsächlich so.
Ich bin zu faul, mir das zu merken.
Ich bin wie so ein heimlicher Alkoholiker, der dann heimlich trinkt und da mal verkackt. Aber
du hast so einen heimlichen Terminkalender.
Es kommt nicht so durch, aber ich bin der so, ich verkack schon manchmal heimlich.
Ja.
Aber ich krieg's ganz gut gedeichselt. Mit so einem, ey, ach so, Digi, jetzt gerade reingekommen.
Auf andere schieben.
Fuck, und bla, auf andere schieben, sehr gut bin ich da drin. Und jetzt gibt es zum Beispiel Sachen, es gibt so einen Arzttermin, einfach ganz stumpf, ich habe ja sehr, sehr viele Leberflecken und ich gehe zweimal im Jahr zur Kontrolle und ich habe jetzt den letzten Termin einfach zweimal verschnarcht.
Ey Leute, geht zu dieser Kontrolle, ne? Ich kann es nur sagen, Hautkrebs ist so easy im Vorfeld erkennbar. Genau. Ich lasse mir übermorgen auch ein paar Leberflecken wieder wegballern.
Ja, das mache ich zum Beispiel nicht mehr, weil ich so viel hatte und sie mir jedes Mal rausgenommen haben, dass ich jetzt bei einem Arzt bin seit ein paar Jahren, der die Dinge abfotografiert, die so ein bisschen schwierig aussehen. Und das Krasse ist, seit ich da bin, wurde mir zweimal einer rausgenommen. Mhm. Weil er halt über die letzten Jahre immer einen Leberfleck beobachtet.
Ja.
Und dann natürlich sagen kann, guck mal, hier war der schon mal wilder, der hat sich wieder beruhigt. Und das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und das ist geil. Und genau, deswegen mache ich das zweimal im Jahr. Aber ich habe es irgendwie verschnarcht. Und da habe ich jetzt tatsächlich, also mein Terminkalender ist eine, auf Telegram kannst du ja so ein Chat machen, gespeichertes. Und in diesem Chat sind all meine Ideen.
Ja.
Also ich habe.
Und alle Arzttermine.
Und wenn ich einen Arzttermin habe, dann schreibe ich den da auch rein.
Das heißt, wenn du jetzt gerade diese Kontrolltermine beim Zahnarzt, beim Hautarzt, die man so halbjährlich hat. Das heißt, du machst jetzt einen Termin für Oktober und dann schreibst du ihn dir in die Telegram-Gruppe.
Ja, ja.
Aber weißt du nicht, dass man beim iPhone, du musst es nicht mal aufschreiben, du machst einfach, hier Siri, sagst Terminkalendereintrag 10. Oktober, 14 Uhr, Hautarzt.
Ja.
Fertig. Dann ist das drin. Und dann erinnert dich der Kalender. Du musst es ja nicht mal tippen. Du kannst es nur sagen und dann ist es drin. Weißt du?
Ja, das ist mir.
Also da wäre mir eine Telegram-Gruppe zu.
Ja, aber das, da bin ich zu oldschool, Digga.
Du bist so oldschool, du benutzt Telegram.
Das macht mir alles Angst, Digga. Also, weißt du, das macht mir einfach alles.
Nein, es ist ja auch scheißegal. Dein System scheint ja zu funktionieren. Meistens zumindest. Und du scheinst nicht mehr Termine zu verpassen als viele Leute, die ich kenne, mit Terminkalender.
Ja, vielleicht.
Insofern, who am I to judge? So, also, ich bin halt so ein, ich stehe halt auch einfach auf Listen und Excel-Tabellen und ich, also da werde ich richtig, richtig bisschen heiß bei so vielen.
Geht das ein bisschen ab und das ist halt für mich wirklich der absolute Horror.
Ja.
Alles, was aussieht wie Excel, ist für mich schon so beängstigend. Das macht mir Angst, das fühlt sich irgendwie so bieder an. Und deswegen, nee, ich guck mal, ich komme noch super bis jetzt damit durch. Ne?
Ja.
Verstehst du? Guck mal, meine Autos vor der Tür.
Ja.
Guck mal, meine Yacht.
Ja.
Mein Space Shuttle.
Yacht vor der Tür.
Meine Yacht vor der Tür.
Genau.
Weißt du, ich brauche das doch nicht. Es ist doch never change a winning system, sage ich immer.
Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz mal. Ich werde demnächst.
Guck mal, diesen Klickring hier. Du hast den aus Plastik. Meiner ist aus Gold.
Genau. Wo wir gerade über diese, ey, mein Auto, meine Yacht und so weiter. Ich werde demnächst dann nochmal einen Aufruf machen, Post dazu, weil ich hatte die Idee, dass wir mal eine Folge machen, Luxusprobleme, beziehungsweise Champagnerprobleme, finde ich eigentlich noch ein schöneres Wort dafür. Weil wir in dieser Gesellschaft sind, wo wir uns über Sachen täglich, wo wir die Freiheit haben, uns über Sachen aufzuregen. Wir sind so privilegiert, dass wir uns über Sachen aufregen können.
Ja,
wo andere denken so, what, es gibt Länder auf diesem Planeten, die verstehen bis heute nicht, dass wir mit Trinkwasser duschen.
Ja,
überleg dir das mal.
Stimmt.
Und wir beschweren uns darüber, oh, die Batterie von der Fernbedienung ist alle, jetzt muss ich nach vorne gehen, ich muss den PlayStation-Controller wechseln, der ist schon wieder alle. Oh, die Bank hat angerufen, mein Konto ist zu voll. Diese Luxusprobleme. Und ich wollte mir mal eine Liste machen mit Luxusproblemen, über die ich mich tatsächlich beschwere und mich dabei selber mal erwische. Die hast du vielleicht auch. Und ich wollte mal unsere Leute, die den Podcast hier hören, mal fragen demnächst. Schickt uns mal per Mail, ich gebe euch einen Kontakt oder in die Kommentare eure Luxusprobleme. Ich würde gerne mal so sammeln, weil ich das total spannend finde. Was sind eigentlich Dinge, über die wir uns aufregen, über die andere Leute in anderen Ländern nur lachen lernen.
Ja.
Allein, dass man eine Folge über Luxusprobleme macht, zeigt schon, dass wir keine Probleme haben.
Mit dem Resultat, dass wir sozusagen uns alle gegenseitig krass humbeln.
Ja, natürlich.
Ne? Weil man dann weiß, so, oh, und dann, ich habe den Swiss und Harms Podcast gehört und seitdem bin ich so humble.
Ja, ich bin auch humble.
Ich weiß,
und blessed.
Ich glaube aber, dass humble und blessed sein, glaube ich, auch total so Phänomene wie die AfD oder so klein kriegen würde. Ne? Weil es war auch krass im Osten, zum Beispiel da in Yamen, da fährst du da durch diesen Ort mit Monchi und es sieht alles nice aus, Digga. Ne? Und da sind 54% oder 56% der Leute wählen.
Hat er erzählt, als wir im Studio waren, meinte er.
Wählen da AfD. Und du fährst da durch und ich sag so, ey, aber es, also, siehst du fast keinen Ausländer. Ich glaube, es ist ein Dönermann und der ist auch cool. Weißt du, dass so nach dem Motto, ja, der Ali, der ist cool.
Der arbeitet ja.
Ne? Der arbeitet ja und der ist gut. So, ne?
Ja.
Aber grundsätzlich siehst du da halt jetzt nicht viele Ausländer oder so. Und alles ist voll sauber. Und dann meinte er, ja, hier ist auch viel Geld angekommen. Es ist halt ein Stück weit auch richtige Wohlstandsverwahrlosung. Ne, und das ist ein bisschen auch, glaube ich, die Abstiegsangst, die Abstiegsangst, die Verlustangst, die Leute haben, weil eigentlich geht es uns, also selbst jemandem, der hier heute auf Hartz IV ist, das heißt jetzt anders, Bürgergeld,
ja,
dem geht es besser als einer Person, die nicht arbeitet oder keinen Job hat vor 100 Jahren. Deutlich. Ne? Das heißt, eigentlich ist unser aller Level so angehoben. Aber dadurch, dass wir auch durch Social Media und so andere sehen und immer eigentlich meistens sehen, was noch mehr geht, dass man denkt so, boah nee, das reicht noch lange nicht. Oder Angst davor haben, dass sie was verlieren. Und nie in diesem Zustand die Leute ankommen, dass sie sagen, guck mal, wie gut es mir geht.
Ich frage mich aber auch, also teilweise in diesen Dörfern, wo wirklich, also auch, also die teilweise 20 Jahre keine Zugezogenen aus dem Ausland gesehen haben, die
Zugezogene
Angst,
aus dem Ausland finde ich einen sehr, sehr guten
Begriff. Ja, weil ich das Wort Ausländer, ich benutze es ja auch, aber es hat leider aus unserer Jugend, aus unserer Zeit, hat Ausländer diesen negativen Touch. Hat immer ja. So eine negative Konnotation, obwohl es das gar nicht ist, aber es wurde ja immer gern so, die Ausländer.
Ja.
Deshalb, und ich immer denke, krass, dass diese AfD-Prozente teilweise in den Gebieten so hoch sind, wo die Probleme gar nicht haben. Geht es darum, sich vor diesen Problemen zu schützen, die sie im Fernsehen sehen, aus den großen bösen Städten wie Berlin?
Genau.
Oder, weil ich denke mal so, boah, Digga, ihr habt doch den Platz und ihr habt teilweise gerade im Osten Leerstand ohne Ende. Hm. Hier könnten 20 syrische Familien in diesem einen Wohnblock sein und ihr hättet auch gar kein Problem mehr mit der fehlenden Arbeit vor Ort. Ihr habt überhaupt keine Putzhilfen mehr und beschwert euch Luxusprobleme. Ich habe keine Putzhilfen mehr. Und da sind Leute, die würden sich darum reißen, so einen Job zu machen, weil sie zu Hause einfach sterben. Und gerade in diesen Dörfern ist diese AfD-Prozentzahl so unfassbar hoch.
Ich glaube, dass das ein bisschen, es gibt doch dieses Phänomen im Film, habe ich glaube ich auch schon mal hier erwähnt, das Monster in so einem Gruselfilm ist eigentlich nur so lange gruselig, wo du es noch nicht mal gesehen hast.
Hm.
Ein Rascheln im Wald, als du vorbeigehst, Sounds, Atmosphäre, denkst du, oh, und dann siehst du das Monster und denkst so, Bro, ist gut albern, weißt du, danach ist so die, der Mythos daran wird schwächer und ich glaube, dazu kommt, dass die Leute dann diese Nachrichten gucken, oft dann ja auch konsumieren über Telegram, über Fake-Videos, die sie vorgesetzt bekommen, über TikTok, über News und so. Und dann da sitzen und denken so, boah, Hamburg, St. Pauli und Berlin, Neukölln, Digi, das ist ja Weltuntergang. Und das passiert hier auf keinen Fall. Während die Leute in Neukölln und St. Pauli sagen, ja, Bro, das und das ist nicht geil, aber das nehme ich gerne in Kauf.
Ey, die
weil
Leute,
das und das und das und das ist so geil, Digga. Und dann ist es für mich auch mal okay, wenn in meiner Straße die Autos dritte Reihe parken und laute... Also, verstehst du, was ich meine?
Aber weißt du, was die Hauptprobleme sind, die wir hier auf St. Pauli haben, wenn es um Vandalismus geht? Sind irgendwelche besoffenen Engländer oder Junggesellenabschiede oder irgendwas? Jetzt nichts gegen Engländer, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn die Engländer kommen und saufen gehen, die sind gewohnt, schnell besoffen zu werden, weil dort die Pubs schnell schließen. Das heißt, die kennen das nicht anders und die vergessen, dass sie hier bis 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr in der Kneipe sitzen können. Das heißt, es ist ein typisches Bild auf St. Pauli, sind irgendwelche besoffenen Briten, die schnell gewalttätig werden.
Die nerven.
Oder generell Junggesellenabschiede aus irgendwelchen, aus dem Vorland. Und das ist tatsächlich, das ist ein viel größeres Gewaltpotenzial als hier irgendein Ausländer auf St. Pauli. Natürlich, die gibt's auch, gibt überall Spacken.
Aber du weißt, was ich meine. Ich meine, am Ende des Tages
sind das... Deshalb meine ich, der Begriff ist so schwierig für mich.
Ne, also am Ende des Tages finde ich immer die Frage auch, also was ist denn jetzt in eurer Vorstellung Deutsch und Deutschland? Das fand ich so witzig, so in diesem Höcke-Podcast. Also ja, wir sind auch ein Waldvolk. Und da habe ich mich aber ertappt gefühlt, weil ich bin wirklich gerne im Wald.
Ja, weißt du, aber
ich wandere gerne.
Das, und so, das aber hat er nichts macht mit so, deinen Schweizer oder deutschen Wurzeln zu tun.
Ja, ja, aber als ob er das macht genetisch dann so, ja, das sind so die, wir sind so mit den Waldgeistern verbunden und bla 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 bla. Und ich denke halt so, es gab einfach immer
Völker. Jetzt kommt der Höcke mit nordischer Mythologie.
Ich darf einfach gar nicht ausreden. Denn ich dachte so, es gab einfach immer Völkerwanderung, ne? Und das ist doch irgendwie das Krasse auch an der Globalisierung, dass die Menschen irgendwie sich noch mehr miteinander vermischen. Natürlich gibt es Sachen, auf die ich auch keinen Bock habe. Ich habe keinen Bock auf Religion, die irgendwie politisch motiviert versucht, eine Agenda durchzusetzen, ne? Ich habe keinen Bock, dass es Leute gibt oder dass Leute oder Gruppen zu groß werden, die Freiheit, für die auf diesem Kontinent hunderte von Jahren Blut geflossen sind, anzweifeln und nicht okay finden, wenn ein Mann einen anderen Mann lebt oder sagen, mein Kind darf die und die Religion nicht heiraten. Also das will ich alles nicht. Und das gibt es natürlich, gilt es das hart zu sanktionieren und auch ein Gefühl zu geben von, nee, das sind nicht die Werte, das hat aber nichts mit christlichen Werten oder so zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir eine offene Gesellschaft wollen und ich will eine offene Gesellschaft und ich will, dass jeder so leben kann, wie er möchte, solange es niemand anders schadet und dass jeder mit jedem, ich finde es gut, wenn alle möglichen Ethnien und Herkunfts-Backgrounds miteinander kreuz heiraten, weißt du, und für mich ist auch okay, wenn es in 50 Jahren keine blonden Deutschen mehr gibt, sondern alles irgendwie so, aber wichtig ist für mich, dass diese Werte gelebt werden, die freiheitlichen Werte, dass jeder und jede so einen Lebensstil pflegen kann, wie er sie möchte, ohne andere damit zu verletzen. So. Das habe ich sehr lange geredet.
Ja.
Aber
ich fand das mit dem Waldvolk tatsächlich nach wie vor sehr unterhaltsam.
Wir sind ein Waldvolk. Und ich finde halt, deswegen möchte ich, dass Menschen, die Asyl in Hamburg oder in Deutschland suchen, erstmal Waldspaziergänge mit Björn Höcke machen. Und das ist ja doch krass.
Ich denke gerade an eine neue Reality-Soap, Bernd im Wald, wo Björn Höcke, wenn er sagt, er fühlt sich mit den Waldgeistern verbunden, der wird nackt im Wald ausgesetzt, nur mit so einem Tool irgendwie und einem Liter Wasser und irgendwie einer Zeltplane oder so und wird 72 Stunden begleitet und muss im Wald überleben.
Finde ich gut.
So, das find, also ich würde es mir angucken.
Als Deutscher bist du im Wald natürlich auch im Vorteil.
Ja.
Ne? Jetzt stell dir vor, ein
natürlich.
Schwede müsste dann im Wald sein.
Nee. Also als Deutscher stell dir mal vor, wenn du als Björn Höcke im Wald bist und da kommt so ein Bär, der hat gleich erstmal Respekt. Weil der weiß,
da ist jemand vom Waldvolk.
Genau, und es gibt auch so viele Bären in Deutschland.
Ja. Aber das finde ich ein sehr, sehr gutes Format. Ist ein bisschen so
Bernd
Seven Versus Wild oder wie das
genau.
heißt.
Ja, irgendwie.
Aber,
hab ich nie gesehen, aber soll ja cool sein.
Es heißt jetzt anders. Seven Versus Wild.
Ah. Nee, bitte, schon sieben gegen Wald.
Sieben gegen den Wald. Verschiedene deutsche Waldbewohner testen ihre Fähigkeiten. Ja, Christian, also insofern, das ist schon krass. Und ich glaube, ein Grund, der da auch reinspielt, ist natürlich auch Social Media. Früher war so, du saßt irgendwo in Afrika, hast wirklich im Elend gelebt und dachtest, naja, wie viel geiler soll's. Also weißt du, du hattest noch nicht die Vision. Jetzt ist ein Klick auf TikTok und du siehst, Alter, krass, guck mal, wie die da leben. Guck mal, wie die da leben. Und natürlich willst du das auch. Und du hast auch ein Recht darauf. Diggi, nur weil wir hier geboren sind, haben wir nicht so für immer das alleinige Recht hier zu leben, sondern ich finde, andere Menschen haben das gleiche Recht und es geht nur darum, eine offene Gesellschaft zu bewahren, in der es die nicht von Religion, weil Religion ist oft sehr rückschrittlich, egal welche, außer Scientology, das ist natürlich das Raumschiff, was uns rettet, das ist natürlich progressiv,
richtig.
So verstehst du, aber alle anderen muss man sagen, Bro, macht das zu eurer Privatsache und guckt, dass euer Denken offen ist.
Was mir halt Sorge macht, ist, was unter solchen Umständen Kinder, die in so einem Umfeld aufwachsen, die so eine ganz frühe Prägung erfahren, wenn es darum geht, Ausländer im weitesten Sinne abzulehnen. Was das mit denen macht, Beispiel meine Oma. Meine Oma, die ist vor über 100 Jahren geboren, die ist inzwischen auch verstorben. Und wir haben auch schon mal über sie geredet. Die hat da im Zweiten Weltkrieg Kinder bekommen, unter anderem meine Mutter. Hat ganz früh, bevor meine Mutter geboren worden ist, ihren Mann verloren. Haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ganz am Anfang. Und sie hat natürlich das alles verteufelt. Sie hat gesehen, wie scheiße das alles ist, wie kaputt dieses System war. Sie hat es gehasst. Sie war so befreit natürlich, als dieser Zweite Weltkrieg vorbei war. Dann Nachkriegszeit, Kinder großziehen und so weiter. Und sie hat ihr ganzes Leben lang, es war eine der wenigen Themen, über das sie wirklich viel und gerne aus der Vergangenheit geredet hat, war uns, mir, ihren Enkeln, meiner Schwester und mir klarzumachen, sowas darf nie wieder passieren. Das ist das Schlimmste, alle Menschen sind gleichwert und so weiter. Aber auf der gleichen Seite hat sie Dinge gesagt wie, Christian, wasch das Obst, das haben Neger angefasst. Und das hat sie gar nicht...
Ganz kurz.
Ja. Ja, ich muss sie ja so zitieren.
Das N-Wort würde ich gerne rausschmeißen.
Nee, da muss ich sie einfach so direkt zitieren. Und das ist etwas, trotz ihrer absoluten Abneigung gegen das NS-System, ist sie quasi so aufgewachsen, dass jedes Obst, das wurde von irgendwelchen Leuten aus dem Ausland mit irgendwie dreckigen Händen und man weiß ja nicht, wo die herkommen und so weiter und so fort. Und wasch das bitte, weil es haben die angefasst, das ist irgendwie dreckig. Und ich habe sie dann auch mal danach gefragt, meine ich so, wie passt das, wie passt diese Aussage zu dem, was du immer sagst? Und da hat sie selber gesagt, ja, stimmt eigentlich, ne? Irgendwie bescheuert, weiß ich selber. Aber das ist so drin.
Ja.
Und worauf ich hinaus will ist, es wachsen jetzt auch gerade Kinder auf, die vielleicht mit so einem Wertesystem aufwachsen und das ist dann einfach so drin. Und obwohl meine Oma gerafft hat, dass das Schwachsinn ist, hat sie solche Sachen rausgehauen.
Ich glaube, dass Kinder natürlich, genau wie du sagst, ein Schwamm sind und alles miterleben. Und dass es da natürlich, je früher du so ein Kind irgendwie rausholst und auch andere Optionen zeigst, desto, also bestes Beispiel auch wieder Mark Kant, ne, der mit seinen Videos irgendwie so eine Art Popkultur erzeugt und jungen Kids zeigt, nee, Bro, also die Leute, zu denen ich aufschaue, die labern ganz schön eine Scheiße und werden geil entlarvt von Typen, der cool ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, genauso wichtig ist es halt, ja, also ne, das Problem ist, glaube ich, im Osten, dass es in vielen, und nicht nur im Osten, auch allgemein in vielen ländlichen Regionen halt mittlerweile wieder cool ist, eine coole Jugendkultur ist, rechts zu sein. Ne? So es schweißt zusammen, wir haben jetzt hier nicht unbedingt Ausländer, aber wir sind gegen die und Nazi-Sticker und so weiter und so fort. Und das ist ein Lifestyle, der cool ist. Und wenn dem natürlich nichts entgegensteht, zum Beispiel hat Monchi da in Yaman so einen Skatepark gebaut mit Fördergeldern, mit gesammelten Spenden von seiner Lesereise und so. Und da kommen halt Kids und leben halt eine andere Form des Miteinanders und der Kultur und unter der Schirmherrschaft, so hier ist jeder willkommen und ist egal. Und auch bei diesem Festival, ne, werden dann auch Kids aus dem Dorf, die vielleicht auch ein bisschen schwierigen
Background haben. Das Festival von Feine Sahne.
Genau, Wasted in Yaman. Kids, die auch einen schwierigen Background haben, werden da mit eingebunden, um mal zu sehen, was geht. Und das verändert dich natürlich. Wenn du Menschen mit einem anderen Horizont oder mit einer anderen Sicht auf die Welt miterlebst und merkst, wie cool das ist und wie schön das ist und wie geil das ist. Und ich glaube, das ist das Problem, dass in vielen so strukturschwächeren Regionen diesem Rechtssein ist cool und Hassen ist cool und wir kämpfen gegen die, die uns überrollen wollen, dem was entgegenstellst, ne, mit Häusern der Jugend, Haus der Jugenden oder, also, weißt du, Begegnungsstellen oder einen coolen Skatepark oder so, ne, und ja, ich meine, in Städten wie Hamburg und Berlin und so weiter und so fort, die halt für die eigentlich Horrorvorstellungen sind, boah, die sind überrannt, wird dann halt viel weniger AfD gewählt, ja, weil wir uns halt hier als Kinder schon täglich begegnet sind.
Oder weil, würden jetzt die Rechten sagen, weil die Passdeutschen ja mitwählen dürfen. Schön, einer der schönsten Worte der letzten Wochen, muss ich sagen, Passdeutscher.
Ja, ja, aber halt auch sehr gefährlich, weil das super zeigt, gefährlich, dass, wenn diese Leute an die Macht kommen, wahrscheinlich den Passdeutschen der Pass weggenommen wird.
Vor allem entspricht das auch völlig dem Grundgesetz. Es gibt keine Passdeutschen.
Genau, Deutscher, aber da, ist ein Deutscher. Da gehen sie ja. Also das ist ja, das ist ja das Gefährliche an der AfD, dass sie eben unsere Verfassung...
Du bist Passdeutscher.
Und ich bin auch Passdeutscher. Ja. Unsere Verfassung nicht akzeptieren und in Blutsdeutsche, Passdeutsche und so weiter und so fort entscheiden wollen. Und das versuche ich den Leuten auch immer zu erklären. Das ist das Gefährliche an denen. Ja. Also, dass die unsere Verfassung, die wir uns hart erarbeitet haben, dass die nicht respektieren und von einem Verfassungsschutz, von einer gefährlichen, tendenziösen Behörde reden. Und man natürlich sagen muss, ja, am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass der Verfassungsschutz ins Leben gerufen wurde, damit so etwas wie 1933 eben nicht nochmal passiert.
Ja, übrigens Olympia, wo wir über 33 reden und Olympia 1936 und 2036, 100 Jahre später, ja, hätte wiederholt werden können hier. Olympia wurde abgewählt.
Ja, München bewirbt sich ja gerade noch.
München bewirbt sich.
Okay. Aber da möchte ich auch noch einen kleinen Input geben. Wann gibt es die Abbestellung, die Volksabstimmung über die OMR-Messe?
Was ist das?
Kennst du die OMR-Messe nicht?
Doch, natürlich. Ich möchte nur, dass du es den Leuten erklärst.
Was ist das eigentlich genau? Es ist auch wie so eine Networking, Social Media, Marketing Messe, die Schanze zwei Tage immer im Jahr lahmlegt.
Wofür steht OMR?
Keine Ahnung.
Okay.
Ich wette, Marketing ist drin.
Ja.
Und es ist eine furchtbare Messe. Es werden Promis eingeladen. Es ist richtig, die Menschen sind sehr stolz dabei zu sein. Wir haben über die Leute geredet, die schon ab Hauptbahnhof ihre OMR-Pässe umhängen haben, die viel zu groß sind, um zu zeigen, dass sie bei der Messe sind.
Das muss ich mal googeln jetzt hier vorne.
Und hast du es noch nie mitbekommen?
Nee.
Christian, du machst mein Narrativ hier gerade kaputt.
Ja, sorry.
Die Story wäre, dass du auch sagst, oh ja, furchtbar.
Ich finde es furchtbar. Online-Marketing-Rockstars.
Rockstars, so. Und so ein Klientel kommt auch und ich finde das eine furchtbare Veranstaltung. Und ich würde gerne auch eine Volksabstimmung dazu haben, ob wir die OMR vielleicht auch canceln können.
Finde ich gut.
Cancel Culture Werner, Digga.
Ja. Ja, ja. Ich möchte noch abschließend über Migration nochmal sprechen, weil auch ich migriere, bin gerade migriert von einem Studio ins andere.
Oh, machst du jetzt Werbung?
Genau, nein. Ich möchte das nur ganz kurz sagen, weil viele, die das hier hören, die Hintergründe vielleicht auch nicht ganz wissen. Und ich weiß, dass viele sich dafür interessieren, weil wir waren lange in den Chamäleon-Studios. Wir haben super viel Unterstützung auch bekommen, was dieses Projekt angeht, die Chamäleon-Studios zu kaufen, sogar in Hilfe von in Form von Geldspenden und so weiter, was mega geil ist. Und hat letztendlich alles nicht geklappt. Hauptgrund?
Darf ich was Kritisches fragen? Was ist mit den Spendengeldern passiert, jetzt, Christian?
Naja, die können wir super gebrauchen für das neue Projekt.
Ist das gibt es da eine Transparenz auch irgendwie?
Ja, selbstverständlich.
Frage ich als Spender.
Jeder Cent ist transparent.
In einer Excel-Tabelle, Digga.
Natürlich, die stelle ich dir zur Verfügung später.
Ja, und das ist die erste Excel-Tabelle, die mich wirklich mal interessiert.
Genau, gebe ich dir. Und Ja, leider war es so als Hintergrund, dass dieses Gebäude, wo die Chameleon Studios drin sind seit den 60ern, eben verkauft wird oder verkauft wurde und vielleicht sogar abgerissen. Das heißt, wir können da keine Pläne machen. Wir ziehen jetzt in die Boogie Park Studios, die kennst du, glaube ich, auch schon von irgendwo. Ihr habt da mal ein Video gedreht oder so.
In den Boogie Park Studios, da wo jetzt Scooter drin sind, auf der anderen Seite,
genau,
waren das erste Mal, war ich in einem großen Studio, da hatte Sleepy das Studio damals und hat mit einer auch aus MacPom Band TAC, Triadist Artist Connection, Triadim Artist Connection haben die sich genannt, einen Song, eine Platte gemacht und da habe ich einen Song einrappen, also einen Part einrappen dürfen.
Ah, geil.
Und war so gehypt, Digga. Ich bin da reingekommen, ein richtiges Studio in Altona. Boah, da waren die ganzen 1-Bus-Rapper immer bei
Sleepy. Ottensen ist cooler.
Ottensen. Und ich dachte so, boah, das war richtig, richtig cool für mich,
ja.
Digga.
Ja, genau, da geht's halt hin. Und wir sind jetzt zusammen. Warte,
vielleicht wegen deinem Voice Crack gerade.
Wir sind zusammen als Viererteam, also Eike, Benny, Bengt und ich. Und sind jetzt gemeinsam mit Alex Henke, das ist der Bassist meiner allerersten Band, also den kenne ich auch schon seit 100 Jahren, machen wir als Fünferteam jetzt diese Boogie Park Studios weiter, gehen dort in die großen Räume und werden, da fließt nämlich jetzt das ganze Geld hin, diverse Sachen umbauen und einen großen Aufnahmeraum unten noch bauen. Da sind so ein paar große Garagen und einer von denen wird umgebaut zu einem Aufnahmeraum. Und dieser Hinterhof ist geil, weil Scooter sind da nach wie vor mit ihrem Studio. Contour Records gehen da, glaube ich, auch jetzt hin, soweit ich weiß.
Eisfeld ist da.
Und Eisfeld, also Jan Delay ist direkt wirklich nebenan mit seinem Studio. Und wir haben diese geile Dach, ja, diese fast so eine Dachterrasse ist nicht, aber diese erhöhte Terrasse draußen. Und ich freue mich, das Studio mit Tageslicht. Ich habe die Chameleon-Studios geliebt, aber ich glaube, Tageslicht ist mal auch eine schöne Sache.
Hey, Ottensen ist schon auch ein cooler Spot, ne?
Ist es so. Also es hat sich tatsächlich...
Ja, das ist mir zu Multikulti da, ne?
Ja, aber wir haben so Arschglück gehabt, weil der Moment, wo es hieß, ey, hier im Chameleon schaffen wir unsere Pläne nicht. Wir müssen irgendwo hin. Wir bauen doch in der heutigen Konjunktur kein Haus mit einem Studio drin für von Millionen, die es nicht gibt. Kann Sondern du sagen, musst ja irgendwo
wir rein... Wir bauen in der heutigen Konjunktur?
Ja.
Ja?
Weiß ich nicht, ob man es sagen kann. Ich wollte nur sagen, so wie es gerade aussieht,
ich bin sehr kritisch
geldmäßig, ne? Mit Bauen und Wirtschaft und dass sich das amortisiert und so, wie baust du doch kein Studio, wo du, also kein Neubau irgendwo hin. Überhaupt nicht, sondern Katastrophe. Du musst irgendwo hingehen, was es gibt. Und genau zu dem Zeitpunkt hat sich unser aller gemeinsamer alter Freund Alex Henke gemeldet und meinte, ey, falls ihr jemand kennt, ich habe jetzt hier bei mir im Studio zu viel Platz gerade, ich suche neue Partner. Wir so, alles klar.
Geil.
Und es hat sich als Notlösung präsentiert und ist für uns inzwischen eigentlich ein frischer Wind, weil wir versuchen seit 2018, 19 die Chameleon Studios zu übernehmen. Hat aus diversen Gründen immer nicht geklappt. Und jetzt haben wir einen Neustart. Wir sind auch mitten im Umzug gerade, aber ja.
Ich freue mich darauf, da vorbeizuschauen, mich in euren Räumlichkeiten da aufzuspielen.
Ja.
Und mir meine Sendezeit zu holen.
Ja, machen wir auch sicherlich einen Podcast da irgendwann mal.
Geil. Christian, in diesem Sinne. Eins. Hast du dich noch zusammen? Eins, zwei, drei.
Das ist so dumm.